Kantinengespräche mit Abaxa Feierat und Julischka Eichel.
Ich möchte Stehwerk besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische, Stühle und Koffer.
Herzlich willkommen zu Kantinengespräche. Wir sind Abaxa Feierat
und Julischka Eichel.
Und unser Gast heute ist Komi Tokbono.
Ja. Yeah.
Hallo Komi.
Hallo.
Hallo. Hallo. Hi. Ich stell dich mal vor mit dem, was auf der Homepage des Deutschen Theaters über dich steht.
Mhm.
Und zwar, Komi Tokbono, geboren in Remscheid, ist Schauspieler, Musiker und Aktivist. 2008 spielte er in Christoph Schlingensiefs eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir. Gastengagements führten ihn ans Schauspiel Bremen, nach Heidelberg, Freiburg, Graz, Potsdam, Bonn, Frankfurt und Berlin. Er arbeitete unter anderem mit Herbert Fritsch, der Ant Company und Co. und Matthias Kaschier. 2016-17 spielte er im Schauspielhaus Graz in Jan-Christoph Gockels Der Auftrag, Dantons Tod und Die Revolution frisst ihre Kinder. Die Rolle des Helikon in Caligula führte ihn 2019-20 als Gast ans Salzburger Landestheater. Zu seinen Bewegtbildauftritten zählen Der Tatort sowie die Kurzfilme Ein Teller Suppe und Elf Onkel. Tokbono ist Mitglied der Künstlergemeinschaft Maßnetz. Als Musiker arbeitet er unter anderem für Nina Hagen, die Fantastischen Vier und Thomas D. Er selbst singt in der Soul-Boogaloo-Band El Cartel. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
El Cartel. Und der Rockformation Silberrücken. Seit der Spielzeit 2023-24 ist Komi Tokbono Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin.
Yeah.
Herzlich willkommen.
Yeah. Hallo, danke schön.
So, wir waren, wie wir das so machen, vorher in der Kantine. Du hast dir einen Salat geholt. Holst du dir oft Salat in der Kantine?
Hin und wieder, ja. Ich bin gerade in einer Transformation, was mein Essverhalten angeht. Und werde jetzt mehr auf Salat umsteigen. Aber sonst habe ich eigentlich immer gerne so die Hähnchenfilets. Waren super, aber ich glaube, das
in der Kantine, die Hähnchenfilets, okay. Ich esse da immer vegetarisch und ich kann die sehr empfehlen. Also ich nehme ja mal an, Transformation zu gesundem Essen wahrscheinlich.
Ja, genau. Da war ich auch schon mal lange und bin dann wieder schwach geworden oder bin umgestiegen und jetzt muss ich wieder umsteigen.
Okay. Ich finde, da ist unsere Kantine ganz gut. Da
gibt es
viel so Hülsenfrüchte und so vegetarische Sachen.
Auf jeden Fall.
Schaut mich so an.
Ja, ich mit meinen Allergien kann ja da nicht essen.
Ach, kannst du gar nicht?
Uiuiui.
Ja, ja. Ach, deswegen hast du immer Essen dabei?
Ja.
Okay. Du Arme.
Nein, das ist vollkommen in Ordnung.
Okay.
Ja. Ich mag die Kantine trotzdem.
Ja, ich liebe sie auch. Wirklich. Und ich esse auch gar nicht immer da. Ich hole mir auch oft irgendwie was von außerhalb. Aber wenn ich da esse, dann gibt es wirklich immer irgendwie gutes vegetarisches Essen, was man essen kann.
Auf jeden Fall. Top-Kantine.
Komi,
ja.
Wir beide, wir kennen uns, das ist richtig spannend, wir kennen uns noch gar nicht.
Nee.
Also, weil wir sind jetzt in der dritten Spielzeit hier und haben noch überhaupt nicht miteinander gearbeitet.
Ich habe auch noch nicht mit dir gearbeitet.
Du auch nicht? Nee,
wir haben uns,
genau. Das ist sehr spannend für uns, weil wir haben natürlich versucht, ganz viel über dich rauszufinden und wissen aber wirklich nichts. Du wirst uns jetzt alles erzählen. Aber dann fangen wir doch mal
alles,
Komi. Auf gar keinen Fall.
Einiges.
Einiges.
Hoffen wir.
Ja.
Naja, also wie bist du von Remscheid, also was ist dazwischen passiert, zwischen Remscheid und dem Deutschen Theater? Nein, was für mich vor allem super spannend ist, ist, wir sind ungefähr ein Alter. Du bist Jahrgang 71?
72.
72, ich bin Jahrgang 74. Und damit hatten wir ja, haben wir eine Zeit erlebt am Theater, wo es nicht so viele POC und schwarze Spielerinnen gab. Und man kannte sich, die paar, die es gab. Also, und ich kannte dich aber nicht. Und es war so an einer Hand abzuzählen, so die fünf Leute, die man kennt. Und deswegen finde ich das super spannend, wie eigentlich dein Weg war. Weil wir müssen uns irgendwie so in Paralleluniversen bewegt haben. Aber jetzt fangen wir doch erstmal, würde ich sagen, mit Remscheid an. Deine Mutter kommt aus dem Kongo, hast du erzählt.
Ja, genau.
Dein Vater aus Togo.
Ja.
Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie hat es diese beiden nach Remscheid verschlagen?
Ja, das ist eine traurige Geschichte, da mein Vater aus Togo kommt, der alten deutschen Kolonie. Togo war die Musterkolonie der Deutschen. und meine Mutter aus dem Kongo. Und der Kongo war ja eine Kolonie der Belgier. Und die Familie meiner Mutter ist 1961 enteignet worden von Patrice Lumumba, als er an die Macht kam, weil mein Großvater mütterlicherseits mit den Belgiern kollaboriert hat. Und alle die Kollaborateure wurden dann praktisch aus dem Land geschmissen und in Benin aufgenommen, wo sie dann ein Stück Land bekommen haben. Und meine Eltern sind praktisch verheiratet worden als Kinder, um
dort
ein Stück Land zu generieren. Also meine Mutter wurde mit meinem Vater verheiratet, um dann in Togo ein Stück Land zu bekommen. Die Familie meines Vaters, Togbonu, ist die animistische Familie. Also Togbonu bedeutet...
Ich habe das ganz falsch ausgesprochen. Togbonu.
Togbonu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil Togbonu heißt auf Ewe, das ist die Muttersprache der Ewe. Die Togo beruhigen. Und meine Familie ist halt eher die animistische Familie, also die schamanische Familie. Die Familie meines Vaters hat dann Land gehabt und die konnten sich dann praktisch über, so wie das auch in Europa gewesen ist, durch Verheiratung der Erstgeborenen Land generieren und Zusagen bekommen, dass sie halt somit ins Land konnten. Deswegen bin ich so gesehen eine Züchtung.
Und wie kam es dann dazu, dass Sie nach Deutschland gekommen sind?
Mein Vater ist 1952 aufgrund des Sportes, er war ein Fußballspieler, und man hat in Deutschland...
Semi-Profi.
Es gab einen Austausch vom Kolpinghaus, weil man mit den alten Kolonien natürlich irgendwie keine Aufarbeitung gemacht hat oder Reparation gar, sondern man hat gesagt, der Ball ist rund und die spielen Fußball und dann holen wir die Fußballspieler irgendwie von Togo nach Deutschland und machen das über den Fußballwett, was man eigentlich sonst hätte reparieren müssen. Also hat praktisch ein christliches Austauschprogramm gemacht. Und über das christliche Austauschprogramm ist mein Vater nach Deutschland gekommen.
Wie alt war er da?
Wow. Ich glaube, er war, muss so 18, 19 gewesen sein.
Ganz jung.
Ja, das war 1952. Und so, also, ne, ein paar Jahre nach dem Krieg. Er ist dann rekrutiert worden von Zeugen Jehovas, die natürlich irgendwie auch geguckt haben, Leute zu rekrutieren, um ihr Business oder ihre Religion weiter zu vermitteln, weil natürlich Afrika auch ein neues Feld war für sie, praktisch umzumissionieren. Und wie man ja weiß, alle christlichen Vereine irgendwie in Afrika rekrutiert und missioniert, bevor dann die Kolonisation passiert.
Aber er ist hier in Deutschland rekrutiert worden.
Er ist in Deutschland rekrutiert worden, weil er über den Fußball kam.
Deine Mutter ist gleich mitgekommen oder ist die
nachgekommen? Nein. Meine Mutter war noch in Togo und meine Eltern waren beide Zeugen Jehovas und die Zeugen Jehovas, meine Mutter ist schon früher konvertiert, im Kongo konvertiert zu den Zeugen Jehovas und mein Vater später. Der ist in Deutschland erst mit den Zeugen Jehovas in Kontakt gekommen. Vorher war er noch seiner...
In den 50ern.
In den 50ern, ja. Vorher war er noch irgendwie seiner animistischen Voodoo-Religion verpflichtet. Ja.
Pass auf, ich muss jetzt kurz dazwischen fragen, weil es sind so viele Begriffe, die bei mir jetzt aufleuchten, die ich jetzt irgendwie alles... Also erst nochmal, du hast also mehrere Begriffe... Du hast gesagt, du bist eine Züchtung. Empfindest du das? Ist das dein Wort? Dein Wort war?
Ja, das ist mein Wort in dem Sinne, dass es man muss bedenken, dass der Kongo das reichste Land der Welt ist, immer noch. Und wir haben Wolfram, Zink, Silber, Coltan. Ist eine schwere Ressource, an die immer noch sehr viel Hand angelegt wird. Diamanten, Erdöl, also die Republik Kongo ist das reichste Land der Welt, das ist erwiesen. Und mein Großvater war halt ein Kollaborateur. Der hat halt mit den Belgiern irgendwie zusammengearbeitet. Und Patrice Lumumba war der erste gewählte Präsident, der nachher halt auch von der CIA umgebracht wurde, weil er Kontakte nach Russland hatte. Und der hat 1961 alle Kollaborateure enteignet.
Ja.
Und darunter fiel halt auch die Familie meiner Mutter. Und deswegen mussten sie weg. Und dieses verheiratet werden, also das war keine Liebesheirat in dem Sinne. Ja, sondern es ging darum, Land zu generieren. Und die hatten auch beide schon vergessen, dass sie verheiratet waren, weil sie wurden ja als Kinder verheiratet. So, also sie wurden sie als Kinder versprochen und dann mussten sie heiraten.
Ja.
Und das hatten beide nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, und deswegen musste mein Vater, nachdem er auch in Deutschland war, wieder zurück. Und dann gab es halt die Hochzeit.
Und wann war das?
Ich bin jetzt 53. Ich muss mal kurz rechnen. Das muss so... Tja, das war... 69.
Was also er war erst in Deutschland und dann musste er zurück und hat deine Mutter geheiratet.
Und dann ist er wiedergekommen.
Und aber was hat er in der Zeit, das ist ja ein langer Zeitraum, was ist in diesen fast 20 Jahren, wie ist es ihm da ergangen in Deutschland und war er da schon in Remscheid oder woanders?
Der war dann in Wuppertal und hat dann auch studiert, weil er war Arzt und hat hier gelebt und ist halt zu den Zeugen Jehovas gekommen.
Und hat als Mediziner gearbeitet?
Ja, genau. So, und dann musste er irgendwann zurück und dann wurde er verheiratet und dann kam ich.
Und sag mal, du erzählst das jetzt so alles, als wäre das ganz selbstverständlich, aber es sind ja die 50er Jahre in Deutschland.
Ja.
Und ein Mann aus Togo studiert in Wuppertal Medizin.
Ja.
Das scheint mir jetzt gar nicht so alltäglich für
Nein,
die
das
Zeit.
War nicht alltäglich, aber mein Vater war halt nicht sehr groß, 1,60 Meter groß, schlagfertig, hat die deutsche Sprache, weil natürlich irgendwie in Togo lange Deutsch gesprochen wurde mit der deutschen Sprache sehr früh konfrontiert. Und der war schlagfertig, witzig, schnell und damit hat er die Leute halt gekriegt und dass er dann halt auch noch irgendwie den christlichen Hintergrund hatte, also jetzt praktisch irgendwie der schwarze Mann der Zeugen Jehovas war, hat natürlich so auch
zur Akzeptanz geführt.
Ja, zur Akzeptanz geführt und aber auch, weil die ein relativ hohes Ansehen hatten, wurde er praktisch nicht so malträtiert und er hatte einen tollen Charme. Also die Ladies sind total auf ihn abgegangen. So, der war halt charmanter Vogel.
Und hatte er eine eigene, für was war er Arzt? Also hatte er einen
Anästhesist
und hat dann in der Klinik gearbeitet wahrscheinlich.
Genau. So in mehreren Kliniken gearbeitet und hat sich da halt auch hochgekämpft und war halt irgendwie schlagfertig und Leute haben ihn geliebt. Also ich habe schon ein bisschen seinen Humor und seinen Charme geerbt, denke ich mal.
Und hast du Geschwister?
Ja, ich habe vier Geschwister.
Vier Geschwister und ihr seid in Remscheid groß geworden?
Ja, also mein Bruder und ich sind in Remscheid groß geworden, die anderen Geschwister sind später erst gekommen.
Mhm.
Ja, und ich kann sagen, das war kein Spaß. Also in Remscheid groß zu werden in den 70er Jahren war wirklich, und das noch als Zeugen Jehovas Kinder, war so wirklich, also auch in der Stadt zu stehen, irgendwie Wachtum und Erwachet vor sich herzutragen, weil jeder wusste,
das musstet ihr machen.
Ja, klar. Wir waren die Schwarzen halt der Zeugen Jehovas. Aber das Interessante war, dass ich, also es gab immer einen Theokratieunterricht und auch gewisse. Also wir mussten jedes Jahr die Bibel lesen, den Koran lesen, die Upinashaden und andere religiöse Bücher, weil wir wissen...
Ab welchem Alter musstest du das machen?
Sobald man lesen konnte. So. Und das war natürlich auch... Es gab Aufgaben, in denen man praktisch Bibelverse bekommen hatte, die man dann interpretieren musste aufgrund des Bibelcodes und den transformieren musste in die Jetztzeit. Ja. Und dafür wurde man bewertet.
Was meinst du immer, Entschuldigung, Bibelcode?
Es gibt da unterschiedliche Bibelcodes, nach denen man praktisch irgendwie, man transponiert etwas, was jetzt, weiß ich nicht, König David gesagt hat in den Psalmen, was das in der Jetztzeit bedeutet, im aktiven Leben, im Familienleben, im zwischenmenschlichen Miteinander.
Aber das machen die, also das kenne ich gar nicht von sonst, ne? Also das
machen, nee. Das
die
ist,
Codes sind
das,
Zeugen Jehova-Codes.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Bibeln, in denen halt auch nicht alle alle Bücher vorkommen. Ja. Und die hat eine spezielle Ausgabe, das nennt sich die Neue Weltübersetzung, das ist ein bisschen anders als die Kings Bibel. Und die mussten wir uns halt reinziehen und das transponieren, das war dann halt so theokratische Unterricht oder theokratische Schulung, um zu missionieren. Mhm. Weil es ging ja darum, irgendwie von Haus zu Haus zu gehen und den Wachtum und erwachet und die schöne, frohe Botschaft des Herrn zu verkündigen.
Und wie hat sich das für dich angefühlt als Kind? Wart ihr dann zum Beispiel auch nur in eurer Gemeinschaft freundschaftlich verbunden oder wart ihr auf einer normalen Regelschule, die nicht christlich war und hattet Kontakt zu anderen Kindern, die damit nichts zu tun hatten?
Ja, wir waren auf einer normalen Regelschule und hatten mit anderen Kindern auch Kontakt. Aber es war natürlich so, die waren die Weltlichen und wir waren halt in der Gemeinschaft. Und das wurde schon relativ abrupt, also relativ klar getrennt. Also natürlich dürfte man Freundschaften pflegen, aber auch nur so weit. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Schulkameradinnen immer erpicht waren, dass ich mich mit dem Biologielehrer anlege, wenn es um Kreationismus ging, konnten die sich zurückhalten und ich hatte eine ständige Diskussion mit denen, weil ich ja schon wusste, dass in Charles Darwin Entstehung der Arten im Vorwort steht, entweder wird der Fossilbericht das bestätigen oder wir werden glauben müssen, dass es einen Gott gibt. Ja, und da habe ich natürlich immer Kämpfe gehabt.
Hast du Schlachten gekämpft?
Ja, ja, ja. Dafür habe ich dann Brötchen bekommen.
Also das heißt, du hattest Kontakt zu deinen MitschülerInnen, aber das blieb ein bisschen beschränkt. Du hast jetzt nicht einfach dich dann auch immer nachmittags mit denen treffen können, deinen FreundInnen aus der weltlichen Welt. Nein.
Ja, das war schon sehr, sehr reglementiert. Und es gab ein paar Ausnahmen, die halt auch irgendwie den Zeugen Jehovas gesonder waren als andere, weil man dürfte ja auch nicht verderbt werden.
Und hast du das in Frage gestellt als Kind?
Ich habe das immer wieder mal in Frage gestellt, weil ich natürlich auch das Verhalten meiner Eltern gesehen habe, so im Alltäglichen, so wie es halt auch normal ist, irgendwie, ich glaube, in jeder Glaubensgemeinschaft oder Religionsrichtung. Es ist schon extrem, weil es war ganz klar, dass man immer gesehen wurde. Das heißt, man war auch ein Teil der Kongregation in der Stadt. Das heißt, wenn man da irgendwas...
Was ist die Kongregation?
Also das ist, es gibt so Gebiete, also es gibt den Königreichssaal so, und es gibt halt so Gebiete, Einzugsgebiete, in denen man wohnt und wo man im bestimmten Königreichssaal ist. Dann gibt es einen Ostteil oder einen Westteil oder einen Südteil und da treffen sich die Leute und das passiert, im Königreichssaal war das jeweils 4 Stunden in der Woche, 2-mal und es gab noch ein Buchstudium, das war 1-mal in der Woche. Es waren also praktisch 5 Stunden die Woche.
Das war immer.
Das war immer jede Woche. Ja, das war Programm.
Wow. Trotz Schule und so weiter.
Ja, ja, ja. So, das war dann auch immer meistens irgendwie abends. Und am Sonntag war es halt ganz früh. Also so ab 10. Und da hat man dann halt auch so Dia-Vorträge gehabt und so. Und es gab aber auch Kongresse. Große Kongresse, wo man sich getroffen hat zu 50.000 in der Dortmunder Westfalenhalle oder im Kölner Müngersdorfer Stadion. Oder in Meckenheim, in anderen Kongressen irgendwie, wo dann die ganzen Königreichssäle, die ganzen Bezirke zusammengekommen sind und da auch zusammen gesungen und gespielt haben. Da war ich auch im Orchester und es gab da halt auch biblische Dramen, die vorgespielt wurden und da habe ich halt auch mitgespielt. Und da ist halt auch mein Bezug zum Theater.
Dadurch ist das entstanden?
Auch, ein Teil dessen und da ich in der Schule ein paar Freunde hatte, die halt auch Theater gespielt haben, also im Schultheater waren, die ich irgendwie dem Musischen offen war, die musikalische Früherziehung. Und dadurch, dass ich im Orchester spielen musste, der Zeugen Jehovas, so war es naheliegend, dass ich mich dann halt auch beworben habe, da in dem biblischen Dramen mitzuspielen.
Und die musikalische Früherziehung kam auch durch die Zeugen Jehovas?
Nee, das war einfach durch die Jugendmusik- und Kunstschule, weil ich immer irgendwie so rumgedanced habe und immer Klassenclown und die Eltern genervt haben, waren sie ganz froh, wenn ich aus Haus war.
Wie so viele, die dann Schauspiel machen. Ja. Und sag mal, warst du Gab es viele Schwarze in deinem Umkreis dort, nope. In deiner Schule und so? Nein.
Nee. Aber das...
Hast du das wahrgenommen als
Kind? Ich habe das wahrgenommen, ganz klar. Ich habe das ganz klar wahrgenommen. Und es gab ein paar schwarze Kollegen meines Vaters, die waren aber in einem anderen Komplex. Das war eine große psychiatrische Anstalt, wo so ein Krankenhauskomplex, wo ganz viele Leute gearbeitet haben, die dann auch mit meinem Vater mitgekommen sind, weil es waren immer Gruppen von schwarzen Afrikanern, die halt praktisch in Gruppen nach Deutschland gekommen sind. Dann war das so, haben die Medizin studiert, dann hingen die ein bisschen zusammen und sind halt in fast dieselben Städte gezogen und so und hatten da so ein Netzwerk sozusagen. Mhm. Und die meisten hatten weiße Frauen, das heißt, meine Eltern waren ja, dadurch, dass meine Mutter aus dem Kongo und mein Vater aus Togo kommt, waren wir halt so die Dunkelsten. Mhm. Ja? Die Dunkelsten und dann auch noch Zeugen Jehovas, was viele von den anderen Kollegen nicht waren.
Mhm. So. Und ihr hattet eben auch nicht jetzt irgendwie Kontakt zu einer großen schwarzen Community?
Nicht wirklich, nein. Weil es gab noch die französische Kongregation, wo meine Eltern, also die waren dann halt auch dadurch, dass sie französischsprachig waren, mussten wir dann auch auf die französischen Kongresse halt auch immer wieder. Und da waren halt mehr dunkelhäutige Menschen am Start. Und das hat sich dann ab und zu dann ein bisschen homogener angefühlt. Aber sonst waren wir immer auf dem Plateau. Mhm. Das ist auch das Gefühl, das ich bis heute habe, immer irgendwie.
Ja?
Ja, es war ganz interessant, dass meine Eltern auch gesagt haben, es ist ganz klar, wenn du hier irgendwie Scheiße baust, im wahrsten Sinne des Wortes, oder kriminell wirst, dann wissen alle, das waren die schwarzen Zeugen Jehovas. Die alle kennen. Was mich davon abgehalten hat, irgendwelche Scheiße zu bauen. Ja, ja, klar, weil du wurdest immer gesehen. Also ich bin immer damit aufgewachsen, dass du eigentlich exponiert bist und dass es immer einen gibt. So, meine Eltern haben auch gesagt, so, stell dir vor, das sind 10 Jungs, die klauen. Und da ist ein Dunkelhäutiger dabei. Dann war klar, alle kennen den Schwarzen. Mhm. Dich erkennt man immer wieder. Mhm. So, und das war für mich so eine Warnung. Und natürlich haben dann meine Eltern noch gesagt, das war dann noch in den 80ern, bevor mein Vater die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, 1982, also bevor Kohl an die Macht gekommen ist, hat er noch mal Gas gegeben. Deswegen bin ich auch deutscher Staatsbürger, also Doppelstaater. Und es war total klar, dass man dann so sagt, oder sie weisen dich aus und dann bist du ganz alleine.
Das haben sie auch zu dir gesagt?
Klar.
Wow.
Ja, Gott, ja, klar, das Wahnsinn. Das ist ja, also was alle Wahnsinn. Migrantenkinder kennen. Mhm. So, du hast dich, deswegen bin ich auch so ein bisschen, was diesen Wertekonsens angeht, richtig geprägt worden. Das kennen ja auch irgendwie Kinder, also Menschen mit Migrationshintergrund, dass wenn du aus dieser Zeit kommst, war ganz klar, wenn du hier, du musst dich hier anpassen, du musst die Sprache sprechen, du hast dich hier zu benehmen, du bist nur ein Gast hier, das hat mich ziemlich geprägt. Und wenn ich mir das heute angucke, dass die meisten irgendwie noch nicht mal der Sprache offen sind oder sich bemühen, dann ist da leider einiges in Ungleichgewicht gekommen, wo du natürlich auch merkst, so, okay, warum mussten wir das und warum ist das heute kein Standard mehr? Mhm. So, und oder deswegen gibt's halt auch, was meinen Aktivismus angeht, versuche ich mich zu bemühen, zu sagen, hey, gib denen doch nicht noch mehr Wasser auf die Mühlen, lernt die Sprache, integriert euch, macht mit. Ja, und es gibt halt auch Leute, die sagen, die interessiert das nicht. Und das geht natürlich auch auf unsere Kosten. Sag ich jetzt mal. So.
Du meinst mit migrantisch gewesene Deutsche. Ja,
genau. So, dass man auch sagt, so, okay, Teil der Integration ist natürlich halt auch mitzumachen. Und denen irgendwie auch, was natürlich auch irgendwie ein Fable ist, wo man, was fragwürdig ist, immer irgendwie besser sein zu müssen als, dass man immer zeigen muss irgendwie, dass du überhaupt irgendwie es wert bist, hier zu sein. Mhm. Das ist, es geht aber einigen KollegInnen so, wie ich das
ja, ich höre das eigentlich von allen. Mhm. Und dadurch, dass ich in Köln groß geworden bin, nicht dadurch, dass ich in Köln groß geworden bin, aber meine Mutter ist ja weiß.
Mhm.
Und ich bin nicht mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen und habe gar nichts diesbezüglich gehört. Mhm. Und deswegen bin ich so total blind für den strukturellen Rassismus gewesen, weil ich so weiß sozialisiert bin, dass ich gar nichts wahrgenommen habe. Ja. Also das waren dann eher so im Erwachsenenleben, dass ich plötzlich dachte, ach so. Oder wenn so Bemerkungen, die ich jetzt so im Nachhinein mir dekodiere, ich habe die gar nicht verstanden, weil ich taub war auf den Ohren. Ja. Also was ganz, also für mich, glaube ich, emotional ganz gut war.
Ja, auf jeden
aber,
Fall hast du Glück gehabt.
Ja, ich bin da so durchgesegelt, einfach weil ich es gar nicht auf mich bezogen habe.
Ja. Und das heißt, du hast auch zwei Welten praktisch. Also du kennst ja die eine Welt und du kannst jetzt nochmal die andere Welt deines Vaters auch nochmal kennenlernen.
Ja.
Das ist viel wert, das darf man nicht unterschätzen. Das
absolut. Und deine Mutter, hat die dann auch hier in Deutschland gearbeitet oder war die zu Hause?
Ja, die war zu Hause erst und dann haben meine Eltern sich getrennt und haben sich geschieden und dann war sie alleinerziehend mit meinem Bruder und mir und das war dann natürlich...
Aber ihr wart ja brav, zum Glück.
Ja, wir waren brav, zum Glück. Und dann kam halt irgendwann der Austritt...
Ansage.
Ja, wir waren brav und dann kam halt der Austritt irgendwann von den Zeugen Jehovas und dann haben mein Bruder und ich angefangen, American Football zu spielen.
Hast du das gleichzeitig gemacht oder und deine Mutter auch? Oder
nee, meine Mutter ist drin geblieben bis heute. Die ist bis heute da aktiv, ja. Und
wie alt wart ihr, als ihr ausgetreten seid?
Mein Bruder war 13, ich war 14. Und
war das eine bewusste Entscheidung?
Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir auch dadurch, dass wir dann alleine gelebt haben, also mit der Mutter alleine gelebt haben und immer kräftiger wurden und Pubertät und wollten irgendwo anders hin mit unseren Kräften. Und es war halt dann auch nicht mehr so interessant irgendwie. Auf einmal war dann das Musizieren irgendwie, weil wir haben, mein Bruder und ich wurden halt auch gezwungen, Akkordeon zu spielen.
Akkordeon.
Ich habe erst mit Geige angefangen, dann habe ich noch irgendwie, fand ich Ballett ganz gut und dann irgendwie aber in der Schule dann zu sagen, was machst du denn so, Zeugen Jehovas gehen? Ja, ich spiele Geige und Ballett.
Das ist so eine schöne Vorstellung, vor allem wenn ich dich jetzt so vor mir sitze.
Aber hast du wirklich Ballett gemacht?
Ja, aber nicht lange, das habe ich dann direkt, das war mir einfach, ich konnte dann einfach nicht mehr nach Hause. Es hat mir Spaß gemacht, aber und ich konnte auch nicht lügen. Und dann so Geige und Ballett und ich so irgendwann so, die alle nur so, what? Und ich so, okay, alles klar. Dann habe ich das, obwohl es mir Spaß gemacht hat, einfach fallen lassen.
Oh, das sind ganz tolle Informationen über dich, Gumi. Geige und Ballett, was für eine schöne Vorstellung.
Und dann kam das Akkordeon, das war dann in
so
irgendwie... Ja, das war dann irgendwie, weil so die Geige hat dann auch genervt, die Eltern, und Schlagzeug ging gar nicht. Und Akkordeon haben wir dann in einer so einer Schützenvereinskneipe im Hinterzimmer mit 14 anderen gleichzeitig irgendwie im Krug zum grünen Kranze und Santa Lucia und was war hoch auf dem gelben Wagen. So, und keiner ist irgendwie mit irgendeinem coolen Scheiß angekommen. So, hätte mir da jemand gesagt, dass es noch ein Bandonium gibt oder so, dann hätte ich wenigstens auf Tango und sowas umsteigen können. Aber Akkordeon, das hat uns dann den letzten Rest gegeben, irgendwie noch musikalisch weiterzumachen. Und dann kam zum Glück American Football. Mhm. Und wir sagten, ja, okay, körperlich umsteigen, so weg von dem ganzen Shit.
Und wann kam dann aber wann ist der Wunsch in dir entstanden, irgendwie auf die Bühne zu gehen und das in echt, in beruflich zu machen?
Naja, als es dann irgendwann so... Breakdance war ein ziemlicher Kick und Rapmusik war ein ziemlicher Kick. Als ich dann irgendwann geschnallt habe, sich mit meinem... Also es gab
noch
ja
was
auch noch,
anderes als das Akkordeon.
Ja, und wir waren ja auch nicht, also die Schwarzen waren ja auch nicht hip. Irgendwie in den 70ern war ja alles so Disco, war ja alles irgendwie so spelunkenmäßig und auch so irgendwie ein bisschen zu subversiv und auch so ein bisschen dirty. Und Rap war ja ein ganz anderes, war ja fresh. Es war ja ein ganz anderer Stil und Breakdancen.
Wie alt warst du da? dann? War das dann so praktisch auf die 90er zugehen? MTV und alles kam
aber
und das
plötzlich war
so
schon,
angesagt.
Ja, Beat Street und so und dann kam Run DMC und wir so, und dann kam irgendwie Beastie Boys und Run DMC mit Aerosmith, Walk This Way sind wir total durchgedreht und es ist so. Es gab noch einen anderen Punkt. und zwar, dass es gab so eine Zeit in Remscheid, wo man gesagt hat, jetzt gehen sie alle in die Tanzschule. Ich so,
so
Tanzschulen-Ding
war
so ein Riesending.
Mit 14, ne?
Ja, genau. Das war noch irgendwie so ein Ding, das war auch so mit der Absprung, wo man gesagt hat, so von Zeugen Jehovas, dann gehe ich zu meiner Mutter, sagt sie, Mama, krieg ich Geld für eine Tanzschule? Guckt die mich nur so an und sagt sie, ich soll dir Geld für eine Tanzschule geben, du bist schwarz. Du kriegst kein Geld für die Tanzschule. War so ganz klar, das war so für sie.
Was
so.
Meinte sie damit?
Sie meinte so, wie, du willst jetzt irgendwelche Standardtänze? Hey, du so, weil ich immer als Kind immer gedanced habe. Ich war immer so, Dann bin da immer abgegangen. Und da hat sie es absolut nicht verstanden.
Dass du jetzt Foxtrot oder
Geld
sowas.
Irgendwie und irgendwie Mambo und Samba und was weiß nicht was. Hör doch der Musik zu und tanz. Also was ist
okay.
So, dann soll ich jetzt dafür Geld ausgeben. Und deswegen war der Revenge, das was auch da auch lustig war, dass ich in so einem Wettbewerb in Remscheid mitgemacht habe mit ein paar Jungs irgendwie. Das war dann irgendwie über die Schule. In einem Breakdance-Wettbewerb und da habe ich halt irgendwie mit einem Kumpel den dritten Platz gemacht. Und dann waren wir, dann wurden wir dann eingeladen in die Tanzschulen, wo wir immer hin wollten und waren auf einmal die Breakdance, wir haben noch gar nicht gesehen. Also hatte sich das dann auch wieder erledigt. Hatte man sich den Ruhm dann doch eingeheimst, ohne irgendwie, also wir sind dann anders in die Tanzschulen gekommen.
Du hast auf jeden Fall geschafft in die Tanzschule.
Ja, yeah, ruhmreich rausgekommen.
Und ist darüber, über dieses Tanzen, das dann entstanden? Also dieses auf einer Bühne sein dann schon?
Das war auch jein. Das war schon mal so, okay, die gucken alle auf einen, das ist ein bisschen größer als, also ich kannte das ja von Zeugen Jehovas, dass du exponiert bist, wenn du deinen Vortrag hältst oder wenn du in einem biblischen Drama bist oder wenn du im Orchester spielst. Aber der nächste Schritt war dann eigentlich, dass wir dann eine Crew hatten, also eine Rap-Crew von meinem Bruder und noch zwei Freunden im Football-Team und dass wir dann auf dem Weihnachtsfeiern vom Football-Team irgendwie uns vorbereitet haben irgendwie und da halt gerappt haben. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, während wir da irgendwie auf der Bühne waren, ich so, irgendwie kenne ich das jetzt, ich kenne das, aber und ich stand nie wirklich so auf Rappen, weil ich halt eher so klassisch so singen und ja. Mhm. Das, jetzt bin ich schon wieder hier und mach irgendwie auf einer Weihnachtsfeier von Footballspielern irgendwie, machen wir hier irgendwie eine Action und alle so, oh, hey, und was weiß ich, was, Rumschreierei. Und ich dachte so, ja, das ist okay, aber es ist eigentlich nicht da, wo ich hin, das, was ich eigentlich will. Und das hat mich dann dahin geführt, dass ich dann wieder den Bezug, weil mich dann irgendwie eine alte Freundin, die Christine Urspruch angesprochen hat, von der Jugendkunst- und Musikschule, die so, ja, komm doch mal wieder vorbei und das ist doch die Theatergruppe und so. Und das war dann der Schritt, wo ich dann wieder irgendwie in dieselbe Jugendkunst- und Musikschule zurückgegangen bin, in der ich schon Jahre vorher gewesen bin, wo ich die musikalische Früherziehung genossen habe.
Und dann hast du dort Theaterkurse gemacht?
Ja, so. Dann ging es dann da los.
Und ist dann der Wunsch entstanden, Schauspieler zu werden?
Nicht wirklich, das war einfach nur Zeitvertreib. Das war einfach so.
Ach so.
Ja, weil die Gruppe auch so homogen war, wir sind so abgegangen, wir konnten alles machen. Wir hatten einen guten Theatermeister, der halt auch irgendwie wir haben halt auch Filme gemacht, wir haben die Filme vertont, wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben zusammen irgendwie auch energetisch gearbeitet, wir haben alles, was der, und der ist halt ein alter Veteran der Fluxusgruppe gewesen, weil die Fluxusgruppe ja auch durch Nordrhein-Westfalen, das heißt Köln, Leverkusen, Wuppertal, Pinabausch, Mülheim, Tschuli und Essen und so. Das war ja irgendwie in den 60er, 70er Jahren eine Riesenbewegung. Und, der
und
war
hast
Teil
du davon
Bewegung.
Schon richtig was mitbekommen? Als
nee, aber durch ihn.
Nee, doch dann.
Durch ihn habe ich dann halt ganz viel mitbekommen, weil der halt total vernetzt war. Und das habe ich dann halt auch später mit den Kollegen, die ich, weil ich dann auch in Wuppertal gelebt habe, eine Zeit lang, und da halt auch so die Leute von Pina Bausch kennengelernt habe, mhm, und so. Es ging dann weiter auch nach Düsseldorf, und mit 18 saß ich halt, da habe ich letztens noch mit so einer Kollegin Almut Zicher gesprochen, weil ich Almut und Mitko und Samuel Finzi mit 18 im Düsseldorfer Schauspielhaus gesehen habe. Und da ging es halt richtig ab. Und von da an war ich halt richtig angefixt.
Ich habe die in Köln im Schauspiel gesehen.
Ja.
Almut als Fräulein Julie. Und
hast du Wojtek auch gesehen?
Wojtek habe ich nicht gesehen.
Wojtek war mit Bernd Grawert. Und Bernd Grawert kommt
Bernd
halt auch
Grawert aus Remscheid. Bernd Grawert habe ich auch in Köln gesehen.
Ja,
natürlich.
Und der kommt halt auch aus Remscheid.
Ach, Wahnsinn. Ja. Ja, das war genau die Zeit, die mich sozialisiert hat, das Kölner Schauspielhaus. Mit 16 bin ich da so sehr groupie-mäßig hingelaufen und habe alles angeschaut.
Dass genau, wir uns da waren Almut und Mitko,
ja. Und ich war auch, und ich habe das wahrgenommen mit dem Theater Mülheim an der Ruhr, Julie. Das war für mich auch so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Das habe ich so, während der Ausbildung habe ich immer gedacht, da würde ich gerne mal hingehen. Ja.
Da bin ich halt immer wieder, weil es halt so Remscheid halt auch so, und wer halt Nordrhein-Westfalen kennt, weiß halt, dass es alles relativ nah beieinander ist, und da ist halt echt viel passiert. Also es war eine große Bewegung.
Total, das war auch eine super Zeit, ja, irgendwie theatermäßig.
Und es gibt ja noch einen anderen Hint, und zwar ist mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, Locco, war Meisterschüler von Josef Beuys, über der erste akademisch ausgebildete Afrikaner an der Düsseldorfer Kunstakademie.
Wow.
Ja. Ja.
Okay.
Also das, ja, das ist halt.
Du hast eine Wahnsinnsfamiliengeschichte.
Ja, da war echt viel los. Das habe ich auch alles echt spät rausgefunden. So, und mein Onkel hatte auch mal gesagt irgendwie, dass ich, weil er ja Meisterschüler war, und da habe ich letztens noch irgendwie mit der Katharina Sieverding drüber gesprochen, weil ich bei einer Premiere von ihrer Tochter Pola Sieverding, die halt auch ein paar Stücke gesehen hat, die sich noch an mich erinnern konnte als kleiner Junge. So. Und dass es eine Möglichkeit gab, dass mein Vater gesagt hat, okay, du gehst jetzt erstmal nach, das war dann später, als ich so kurz vor 18 war, dass ich immer nach dem Abi irgendwie nach Deutschland, nach Togo gehen sollte, Kunsthandwerk lernen sollte und dadurch ein Stipendium über meinen Onkel in der Düsseldorfer Kunstakademie kriegen könnte. Da habe ich aber gesagt, das ist mir zu gemacht, ich gehe meinen Weg selbst, war ich sehr stolz. Hab ich gesagt, brauche ich eure Hilfe.
Und wo bist du dann hingegangen?
Dann habe ich erstmal angefangen, dann bin ich erstmal gemustert worden, war T1. Und dadurch, dass
was heißt T1
nochmal? T1 war halt so beste.
Toll. Also, ja, ne?
Ja, so.
Ja, da muss man dann.
Ja, ja, so Kampfpilot, so Kampfschwimmer. So, ich war aber voll auf dem Pazifismusfilm, natürlich. Und hatte eine Verletzung, die ich mir mit 16 geholt habe. Und bin dann komplett ausgemustert worden. Und bin aber so ausgemustert worden, dass ich noch nicht mal Zivildienst machen musste. Also hatte ich eine komplett freie Zeit. So, und dann habe ich dann angefangen, Straßenmusik zu machen und bin dann wieder zur Theatergruppe zurück.
Und aber welche Vorstellung gab es für dich, was du nun beruflich machen willst? Also gab es die Vorstellung irgendwie, ich will etwas auf der Bühne machen, als Musiker oder als Schauspieler? Oder hast du dich einfach treiben lassen? Also ist ja auch normal, dass man vielleicht das mit 18, 19 noch nicht so konkret weiß.
Ja, ich habe mich treiben lassen und habe dann aber mit der Theatergruppe irgendwie, das ging dann weiter über Jahre, und dann hatte ich ein Engagement in Lennep, und da habe ich auch letztens erst wieder irgendwie das etwas gefunden, was ich schon wieder verdrängt hatte, weil ich nämlich am Freitag, dem 13. August 1993 mir im Rotationstheater mit einem echten Beil mein Zeigefinger, zertrümmert habe und Strecksehne durchtrennt habe auf der Bühne. Und
wie ist das denn passiert?
Weil es ein echtes Beil war.
Aber das wusstest du, oder hat
ja, ich wusste das. Nein, ich wusste das. Ich war nur an dem Tag, hatte ich mein imaginäres Lamm irgendwie anders abgelegt wie sonst und habe das Beil mit der linken Hand rausgenommen. Es ist auch 10-mal gut gegangen. Und am Freitag, dem 13. ist es nicht gut gegangen. Und
bist du abergläubisch?
Nee, nicht wirklich. Aber seitdem weiß ich einfach...
Hat dieser Tag eine Bedeutung?
Ja, nee, seitdem weiß ich, dass ich auf jeden Fall so Stücke mit Stücken vorsichtig sein muss, wo der Kontext so verdreht ist. Also das ist so ein Stück von Friedrich Kafka gewesen. Das Stück heißt Kain. So. Und in dem Stück wird beschrieben, dass Adam und Eva und Abel so gut sind, ist doch klar, dass einer schlecht sein muss. So. Ja. Und er hat es halt so, das war so ein, wenn du mit Stücken kommst, wo du das Verdrehte eigentlich als Normalität hinlegst und sagst so, ja, jetzt stellt euch doch nicht an, wenn man ein bisschen böse ist. Und ich habe halt Abel den Gerechten gespielt und habe am Freitag, dem 13. und der Zeigefinger steht für das Ego, also ne, hab mir praktisch in mein Ego gehackt. So, und letztens war mein Freund Frank Dukowski da, von dem das Beil war und hat mir noch irgendwie ein paar Zeitungsausschnitte gezeigt, und weil er letztens im Rotationstheater war, und das war mein erster Auftritt in der Bildzeitung, kann ich euch. Das kann man ja jetzt leider nie sehen. So, und da steht dann halt, schwarze Abel, Schauspieler hackte sich. Und das hat dann meine Mutter gesehen, und da gab es natürlich tierischen Aufruhr. So, weil ich dann auf der Arbeit von meiner Mutter, nein, so ist der Bildzeitung, der hat die Finger. Das ist meine Mutter natürlich total durchgedreht.
Sag mal, prägt dich das noch, das mit den Zeugen Jehovas? Weil ich bin ja groß geworden als Baptist sozusagen. Mhm. Und ich merke, dass mich das schon... Diese Art der Erziehung, diese Art des Glaubens oder so eine Moralvorstellung, das hat ja schon, ich merke, dass das in meinen Zellen irgendwie schon abgelegt ist. Und ich merke auch, wenn ich Theater spiele oder irgendwie so, immer mal wieder habe ich damit zu tun. Und es beschäftigt mich, auch wenn ich es als Elfjährige damals auch verlassen habe. Da habe ich auch gesagt, Papa, ich bin raus.
Voll.
Ja.
Also es gibt halt, zu dem Transzendenten und zu diesem, also es gibt schon, also wenn so eine Synchronizität von Sprache, Licht und Raum passiert, so, dann merke ich schon immer wieder, dass das Über-Ich oder die, ne, diese, die, also es ist ja auch eine Art von Gottesdienst oder Arbeit an die Theatergötter oder was auch immer, wer da ist, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir Utopien beschreiben müssen, aber auch den Status quo und Licht und Schatten. Also das ist ja unser Job.
Ja.
Und ich finde auch das, was wir machen, wir sind Waffen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Tools wieder zurückholen und nicht irgendwelchen Leuten oder Politikern, die mit Modulation, Rhetorik und Menschenkenntnis oder Körperhaltung einfach andere Leute lesen und keine Inhalte haben, aber wissen, wie man sie einfach platt macht. Und dadurch, dass wir jetzt natürlich auch im Zeitalter leben, irgendwie von Social Media, wo ich mir manchmal denke, irgendwie, dass die Leute sind so selbstreferenziell und bauschen sich so auf, da hätte jeder Schauspieler ein Problem, irgendwie so ein First Take abzuliefern. Und die machen das jeden Tag. Irgendwelche Leute, die so komplett, also entweder bipolar oder was auch immer sind, so sich selbst inszenieren ständig, könnte ich gar nicht.
Was sind denn unsere Tools, Makomi? Weißt du, was würdest du sagen, was sind unsere Tools von uns?
Rhetorik, Modulation, Sprache, auch wie man mit Sprache umgeht, Betonung, Pausen, was man mit Pausen machen kann, die Aufmerksamkeit, die man auch generieren kann. Also es ist, also ich finde, dass wir Tools haben, die manipulieren und inspirieren können. So, und ich merke das immer wieder, dass ja halt auch 83% unserer KollegInnen, die das Wissen in Heilpraktikerberufen oder in sonstigen Coaching-Berufen sind, indem sie halt auch relativ viel generieren. Also mit Menschen gearbeitet wird, was eigentlich, wo ich mir am Ende denke, hey Kollegen, ihr müsstet eigentlich hier bei uns sein. Ne? Und nicht irgendwelchen Leuten wie Frau Weidel, die dann auch noch sagt so, ja, ich werde von einem Schauspieler gecoacht und ich habe es sofort gesehen. Das muss ich nochmal sagen. Ich habe sofort gesehen im Wahlkampf irgendwie, Itis, was ist die denn so einfach so, was ist die denn jetzt so jovial und dreht mich komplett durch? Und dann hat sie gesagt, ja, ich werde von einem Schauspieler gecoacht. Dachte ich so, ja. Also das war für mich nochmal ein klarer Beweis, hey, man muss mit unseren Tools irgendwie achtsam umgehen.
Absolut.
Ja.
Sag mal, ich muss jetzt mal einen harten Schnitt nochmal machen zu dir als Schauspieler, wo wir beim Schauspieler auch gerade sind, ist gar nicht so ein harter Schnitt. Aber weil eben, ich habe ja eben vorgelesen, du hast mit den Fantastischen Vier gearbeitet, mit Nina Hagen. Und ich habe jetzt immer noch nicht richtig rausbekommen, gab es eine bewusste Entscheidung, sich der Bühne zuzuwenden? Oder wie ist das dir passiert, dann, dass du auf der Bühne gelandet bist? Und ich meinte ja auch, ich habe dich vorher nicht gekannt, bevor wir zusammen am DT angefangen haben. Und du hast dann ja auch, das finde ich so spannend, eben diese Zeit durchgemacht, wo man noch relativ alleine war als schwarze Person auf einer deutschen Bühne und sich immer in weißen Räumen bewegt hat. Wann ist dir das passiert?
Kann ich gar nicht so wirklich sagen, das war ein fließender Übergang. Ich glaube, das war ein fließender Übergang von dem, dass ich durch die Musik, also auch mit Thomas irgendwie und den Fanta 4 auf eine relativ große Bühne gekommen bin, so dass ich dann irgendwie 97 habe ich das erste Mal auf dem Bizarre Festival gespielt in Köln.
Und was hast du da gespielt?
Ich habe da Didgeridoo gespielt, weil ein guter Freund von mir hatte das, das war das Didgeridoo gerade in, der kam gerade aus Australien wieder, hat mir die Zirkularatmung beigebracht, die ich relativ schnell drauf hatte. Dann war ich eine Zeit lang in Köln mit meinem Freund Moritz Hieke und wir haben dann eine WG gegründet, oder er war in der WG und ich bin da mit reingezogen und der hatte halt in der Lindenstraße, war der Momo aus der Lindenstraße. So.
Ah, der.
Ja, genau. So ist auch immer noch mein bester Freund. Und dann bin ich halt irgendwie zu 4Music gekommen und habe dann, wie gesagt, auf dem Bizarre Festival gespielt, das erste Mal vor 50.000 Leuten. Und das war, davon musste ich auch erstmal irgendwie mich erholen. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, das ist kein Spaß. Also im wahrsten Sinne des Wortes jetzt auch wieder das zu verarbeiten, runterzukommen und nicht zu denken, dass es ein Selbstverständnis ist. Und dazwischen waren, kamen aber immer Angebote. Also es war auch nachdem ich mir in den Finger gehackt habe, hatten wir noch eine Tour in Amerika mit diesem Stück, mit Kain. Und da hatten wir ein paar Stücke, die, also ein paar Auftritte auf dem Broadway und in Massachusetts in Pittsfield. So, und dann sind wir nach Amerika gefahren. Da war ich noch im Gips sozusagen und habe noch krank gespielt. So, und das war dann halt auch okay, schon in Amerika, aber dann auch so okay. Aber es war dann nicht so der Kick. Und dann kam die Musik und die Musikbühnen waren nochmal anders als die Theaterbühnen.
So, aufregender.
Ja, aufregender, war mehr los, da ging's halt ab. Aber es war immer so, ich habe immer beides gemocht.
Aber du hattest nie den Wunsch, Schauspiel zu studieren oder Musik
doch,
zu studieren?
Doch.
Aber?
Doch, aber es war nie so, dass ich mir gesagt habe, so, ich wusste immer irgendwie, man kann auch andere Wege gehen. So, dass man nicht unbedingt irgendwie, und ich wollte mich halt auch nicht, und das war halt vielleicht auch das Ding, dass die Zeugen Jehovas mir schon genug Druck in meinem Leben gemacht haben, mich auch nochmal formen zu lassen von irgendeinem, weil ich hab's irgendwann mal versucht, in Essen? Genau, in der Volkwang. Und da habe ich nämlich auch unsere Kollegin getroffen.
Anja Herden. Ja, da habe ich auch vorgesprochen.
Ja, so. Und Anja Herden. Und ich war zu spät. Und dann konnte ich mich nämlich nur noch für Musical irgendwie... Musical, was ja eigentlich mein Ding gewesen wäre, war mir dann aber...
Bei Singen, Tanz und...
Ja. Und war mir dann aber zu, weil mir das dann der Zahn schon wieder gezogen wurde durchs Ballett und Geige und viel. Und dann noch in Strumpfhosen rummachen. habe ich mir gedacht, so, dann lasse ich das doch sein. Und ein paar andere Kollegen sind dann halt auch zum Max-Reinhardt-Seminar. Und habe ich mir gedacht, so, okay, ich war ja auch in einer guten Gruppe und hatte einen guten Meister, der mir auch viel beigebracht hat. Und da habe ich mir gesagt, dann mach das doch so. Und wow, so ist es auch. auch geblieben. Also ich habe verschiedene Workshops und Lehrgänge gemacht und so. Aber es war dann immer so, okay, ich komme da schon irgendwie auch noch anders hin.
Okay.
Was ich ja auch.
Aber du sagst ja auch, du bist Musiker, du bist Schauspieler und dann bist Aktivist, sagst du auch.
Ja.
Sag mal was zu Aktivist.
Ja, weil zum Beispiel, Moment mal, in der einen Vita, die ich von dir gelesen habe, da steht im letzten Satz, sagst du, ich habe es gleich.
Mhm.
Für mich ist Kunst mehr als Ausdruck, sie ist Haltung, ein Weg, die Gesellschaft zu reflektieren und Veränderungen anzustoßen.
Auf jeden Fall. Und ich habe mit dem Kollegen vor 2 Jahren durfte ich einen Workshop für die Vereinten Nationen leiten in Bonn. Da hatten wir 100 Participants aus der ganzen Welt. Und mit dem habe ich halt so ein paar Aufmerksamkeitsübungen gemacht mit Leuten, die sich noch nie getroffen haben. Und da sind wir zu Ergebnissen gekommen, die man schon als höchst spirituell bezeichnen kann. Also wir haben Dinge erfahren. Also es ging darum, dass 18- bis 30-jährige Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, die alle im Bereich Dekolonisierung und Klimawandel arbeiten, in ihren Sozietäten zusammenkommen und nochmal den Konsens finden, worum es jetzt eigentlich geht. Also im Rahmen der Vereinten Nationen. Und wir hatten einen Kollegen, mit dem ich schon mal in Bonn gespielt hatte, den Alois Reinhardt. Und der hatte. Ja, Alois hat mich dann vorgeschlagen, und also die andere Gruppe zu leiten. Und da sind Sachen bei rausgekommen, und wir haben dann so vom Seelenblick bis die linke Hand nimmt Energie, rechte Hand gibt. So, was da rausgekommen ist bei Leuten, die sich noch nie getroffen haben, war wirklich so, dass wir zum Schluss da waren, dass der globale Norden sich beim globalen Süden entschuldigt hat und auf die Knie gegangen ist und am Weinen war. Also das ist wirklich eine, und dass dann halt auch die Vereinten Nationen darüber einen Bericht gegeben haben, dass das eine außergewöhnliche, sehr historische Workshop war, in dem wir praktisch geschafft haben, Brücken zu bauen zwischen dem globalen Norden und globalen Süden. Und das war für mich einfach auch so, also läuft mir immer noch eiskalt den Rücken runter. So, was wir eigentlich, wozu wir in der Lage sind, wenn wir mal in Räume kommen, irgendwie, also wenn man in diesen langen Eugen ist, wir waren irgendwie im 22. Stockwerk und haben da zusammen gesungen und uns wirklich darüber auseinandergesetzt, dass wir in einer Welt sind, und dass ich heute auch gesagt habe, dass ich als 50-jähriger Typ, jetzt früher war es halt auch irgendwie ein Traum von mir, irgendwie für die Vereinten Nationen zu arbeiten, so, ne, Zeugen Jehovas mäßig, denkst du so, Weltfrieden und so, dass es keine Utopie ist, weil ja früher, ne, nachdem wir die Doomsday Clock abgestellt haben und kein Blut für Öl, war das ja eine Usus, dass jeder irgendwie ein bisschen anders drauf ist. Und wenn du so eine Erfahrung machst, denkst du dir so, okay, es ist möglich, ich komme aus so einer Zeit, es geht auch anders. Dann kam 9/11, was auch noch eine krasse Story ist, weil ich mit Thomas D., Bertil Mark und ich waren auf der Peter-Gala am 7. September 2001 in New York und haben im Waldorf Astoria gewohnt, waren noch auf der Gala und sind am 10. September 2001 zurückgeflogen und um 7 Uhr morgens am 11. September 2001 gelandet, sind praktisch auf den letzten Maschinen raus. Das ist aber noch, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil wir waren halt mit der Musik, was so Dinge angeht, weil wir in der Kommune gewohnt haben und sehr nah beieinander waren, waren wir dem Zeitgeist auch sehr nah. Also Thomas war zum Beispiel, hatte auch in Khao Lak Beach irgendwie im Tsunami und war nicht zu erreichen, und wir haben halt meditiert und wussten, dass der lebt. Also wenn man so aufeinander hockt und etwas teilt, dann ist man halt miteinander verbunden. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass man viel erreichen kann, wenn man zusammen
verbunden ist.
Ja, wenn man verbunden ist, auf jeden Fall.
Sag mal, ich wollte die ganze Zeit noch was anderes fragen, da gehe ich jetzt ganz weit zurück, weil du gesagt hast, es gibt einen Teil in deiner Familie, die sind schamanisch. Und jetzt was ich so raushöre, ist ja, dass du sehr spirituell bist oder die verschiedenen Dinge erspürst und von da nimmst. Also jemand, der sich auch nicht einordnen lässt, ne? Der von da was fühlt, denkt, da was nimmt. Was ist für dich oder ist Schamanismus für dich auch ein Thema?
Oh, total. Ich würde es aber eher so, also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, also ich beschreibe es mal als Animismus. Ja? Ja. Der Animismus, den gab es ja in Europa auch vor der Christianisierung. Hat bloß jeder vergessen.
Ja.
Also das ist auch ein Problem in Europa. So, und ich habe auch nicht geschnallt, dass es zum Beispiel, wenn jemand sagt, Heidenei, ja Heidenei, dann heißt das Heidenrein ins Feuer. Ja, das war mir
wirklich?
Auch nicht. Ja.
Das weißt du auch?
Ja.
Das Heidenei ist ja auch, das sagt der Schwabe ganz
klar. Ja,
eben.
Heidenei, tu den Heiden ins Feuer.
Feuer.
Oder kutz die Türken, kreuz ich die Türken.
Ja.
So, die vor Wien waren. So, und das ist, wir haben es also teilweise mit sehr viel Unbewusstheit zu tun. Weil es ist auch natürlich klar, dass auf den alten animistischen heiligen Stellen irgendwie die Kirchen gebaut wurden. Das, man hat da immer drüber so, und das ist halt etwas, was man halt lernt, wenn du, das, da bin ich halt auch froh, dass ich dann bei den Zeugen Jehovas diesen Kram halt mich damit auch beschäftigen musste. So, wenn du dann teilweise, das ist dann teilweise auch eine Auseinandersetzung, wo du sagst so, ja, sorry, aber ihr kennt eure eigene Geschichte nicht, nervt mich nicht, bitte. So, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das, was wir machen, ist ja natürlich auch eine Möglichkeit, also Geschichten erzählen, ist, darum geht's.
Ja. Ist auch informieren, ne?
Ja, das ist so auf jeden Fall auch so, was der Verdrängungsmechanismus macht über Jahrzehnte. Und das ist da halt auch um, ja, also so, die deutsche Sprache ist zum Beispiel auch total auf den Punkt, wenn jemand sagt, ja, da habe ich keine Ahnung. Ja, okay, dann hast du offensichtlich keinen Bezug zu deinen Ahnen. Was ist los? Weißt du? So, ja, wenn du so auf die Sprache eingehen musst und das, was die wirklich bedeutet etymologisch und nicht nur, was man draus macht. Das ist ja auch das, was für Leute schwierig ist, wenn sie irgendwie die deutsche Sprache lernen. Ja, meinst du jetzt das, was es wirklich heißt oder das, womit es gefüllt und aufgeladen ist? Das ist total schwierig und die deutsche Sprache ist so komplex wie Sanskrit und Hebräisch. Also das darf man nicht vergessen. Man, auf der einen Seite brüstet man sich mit Heidegger und was weiß nicht was, aber der Pöbel redet leider nicht mehr seine eigene Sprache. Und das höre ich dann halt immer so, sie reden aber gut Deutsch, sagen sie nicht. Also sieht's aus, ey.
Den Spruch kenne ich, oh Mann. Komi, wir sind wirklich leider schon am Ende eigentlich unseres Gespräches. Du musst noch
Teil
mal
zwei
kommen.
Wir
müssen mit dir Teil 2 machen, weil ich bin auch völlig platt von diesen ganzen Einflüssen, die du in deinem Leben hattest. Und das erklärt mir auch ein bisschen, warum da, finde ich, einfach dieser Mensch auf der Bühne steht, weil du einfach so krass viel mitbringst. Nochmal so bewusst. Und wir haben über ganz viele Sachen nicht gesprochen.
Nein, also, du musst wirklich noch viele Fragen im Kopf. Und man muss sich noch manchmal auch packen und greifen.
Ja.
Ich will noch so viel wissen. Aber so ist es so, jetzt.
Das schafft das, genau. Das,
ich komme sehr gerne nochmal. Das ist auch, ich finde auch, dass ihr das, also für mich ist das auch irgendwie ein kathartischer Effekt irgendwie, dass ich das nochmal reflektiere, weil ich auch in der Zeit gerade für mich bin, der Reflexion und so. Und ich halte jetzt mal kurz inne und das ist toll, dass ihr mich daran so festhaltet, weil das ist halt auch für mich nochmal zu reflektieren, so, oh wow. Weil ich bin immer nur unterwegs und gebe Gas und auch mal anzuhalten und kurz mal sich umzudrehen, ist wichtig.
Ja, und vor allem, wenn man so besondere Geschichten hat.
Mhm. Das glaube ich, haben wir alle.
Eben, so. Deswegen lieben wir den Podcast.
Ja, absolut. Aber es gibt auch Menschen, die haben ein bisschen langweilige Leben, definitiv.
Hey. Die muss es auch geben. Ne?
Wir haben immer eine letzte Frage.
Ja.
Die hat Juliska irgendwo in ihrem Kästchen dort.
Die
so
ist
eine Abschlussfrage.
Soll ich was ziehen oder ziehst du?
Ja, du sollst du ziehst. Und danach darfst du noch ein kleines Musikstück spielen.
Oh, ja, warte.
Das sind so dicke Dinger.
Ja, das sind dicke Dinger. Soll ich die vorlesen?
Nee,
nimm mal die.
Abschlussfrage.
Meistens haben die immer mit Schauspiel zu tun. Ne? Von wem lernst du am meisten? Älteren oder jüngeren KollegInnen?
Auf jeden Fall von älteren KollegInnen.
Danke.
Bitte schön.
Und jetzt reiche ich dir unser Musikinstrument.
Okay, und jetzt?
Die letzten Töne.
Die letzten Töne, bitte.
Okay. Töne.
Ja, du kannst spielen, was du möchtest.
Nein. Puh. Nee, ich mach's einfach so.
Danke, Kuhn. Danke.
Kantinengespräche mit Abaxa Feierat und Julischka Eichel.
Requisite für die Tische, Stühle und Koffer, Requisite bitte.